Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Heute ist der 13. Juni 2018. Mein Name ist Stefan Torxdorf und für die dieswöchige sehr spannende Diskussion freue ich mich, Helga Zeppler-Ruf begrüßen zu dürfen. Hallo Helga.
Ja, hallo.
Also der Kontext ist wirklich fantastisch. Ich werde dir sofort den Platz hier überlassen, um darüber zu sprechen. Es geht natürlich zuallererst um das Treffen, das gerade stattgefunden hat zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong-un. Und ich denke mal, wichtig für den größeren Kontext ist, und das möchte ich nur kurz in Erinnerung rufen, dass du ja im ausgehenden Jahr 2017 sozusagen als Neujahrsbotschaft für 2018 gefordert hast, dass in diesem Jahr die Geopolitik überwunden werden soll. Und ich glaube, nichts ist auch sinnbildlicher, aber auch praktisch es gibt kaum einen besseren Schritt in diese Richtung als vielleicht dieses Treffen. Damit würde ich dich gern bitten, deine Einschätzung dazu abzugeben und vielleicht für die Zuschauer auch nochmal kurz darzustellen, was sich eigentlich dort genau abgespielt hat. Denn das Bild, das man hier aus den Medien kriegt, ist unvollständig und vollkommen verzerrt und entspricht nach allem, was ich gesehen habe, nicht dem, was tatsächlich sich abgespielt hat.
Also dieser Gipfel zwischen Trump und Kim Jong-un kann wirklich als historisch bezeichnet werden, weil die haben ein Abkommen unterzeichnet, was also als wichtigste Punkte hat natürlich die Etablierung einer dauerhaften Friedensordnung in den beiden Koreas und die vollkommene atomare Abrüstung. Dann hat natürlich Trump gesagt, dass er Sicherheitsgarantien für Nordkorea abgibt. Er hat als wichtigste sofortige Geste angekündigt, dass die Militärmanöver, die zwischen den USA und Südkorea bisher also auf Hochtouren dauernd gelaufen sind, dass die eingestellt werden. Und dann haben beide jeweils Einladungen angenommen, Kim nach ins Weiße Haus und Trump nach Pyongyang. Also das ist wirklich ein sehr wichtiger erster Schritt, natürlich in einem komplexen Kontext, aber ein ganz, ganz wichtiger geschichteschreibender erster Schritt. Und ich habe gestern mir die Pressekonferenz von Trump in Gänze angeguckt. Das lohnt sich also absolut, weil also man kriegt wirklich einen anderen Eindruck, wer dieser Trump ist, wenn man tatsächlich mal seine Ausführungen da über einen längeren Zeitraum hört und wie er auch extrem gut reagiert hat, beziehungsweise sich nicht auf provokative Fragen von den amerikanischen Journalisten, die auch da waren, hat provozieren lassen. Er hat am Anfang oder bevor er überhaupt angefangen hat, ein Video gezeigt. Das würde ich unseren Zuschauern auch dringend empfehlen, anzuschauen. Das ist auf der Webseite des Weißen Hauses zu finden. 4 Minuten, wo im Grunde die Perspektive dargelegt wird, was die Zukunft für Nordkorea sein kann, wenn sich Kim Jong-un für die Kooperation entschließt, nämlich eine unglaubliche wirtschaftliche Entwicklung, wachsende Arbeitsplätze, Reichtum, moderne Technologien und so fort. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend und dieses Video geht also um einiges über das hinaus, was Südkorea schon mal produziert hat in Bezug auf die potenzielle wirtschaftliche Entwicklung des Nordens. Also ich denke mal, es ist wirklich ein klinisches Beispiel, wie im Grunde die Vertreter der alten kollabierenden Ordnung, sei es jetzt in den Medien oder in der Politik, zynisch und hysterisch reagieren auf diesen Gipfel, im totalen Kontrast zu dem, was die Beteiligten sagen, was die verschiedenen Regierungen in Asien sagen. Also das Wichtigste sollte ja zunächst mal sein, dass die Bevölkerung in Nordkorea und in Südkorea absolut ekstatisch ist und absolut hoffnungsvoll. Also man soll sich mal hier an den Geist von 89 erinnern, als die Mauer fiel, da waren die Leute auch absolut zum Teil in Tränen, Familien lagen sich in den Armen und das ist durchaus vergleichbar mit dem, was sich jetzt in Nord- und Südkorea da abspielt. Und offensichtlich sind diese absolut ausgelaugten alten Journalistenknochen unfähig, die Freude von einem Volk auch nur annähernd nachzuvollziehen, das eben über lange Zeit getrennt war und was jetzt die Perspektive einer friedlichen Wiedervereinigung vor sich sieht. Also das erstmal dazu. Dann hat der Präsident Moon von Südkorea, der hat eine Live-Übertragung gesehen von vielen Szenen von dem Gipfel und ist also in lautes Applaudieren ausgebrochen mehrere Male. Aber auch alle anderen haben also absolut positiv reagiert. Also zum Beispiel Abe von Japan. Wenn man hier den Medien glaubt, dann sind die Japaner nur ausgeflippt darüber, dass die Manöver nicht mehr stattfinden. Aber die Realität ist, dass der Premierminister Abe absolut sich positiv geäußert hat, auch über das wirtschaftliche Potenzial Nordkoreas, über die enormen Ressourcen, die entwickelten Arbeitskräfte, den Fleiß der Menschen, und hat also da das Potenzial absolut hochgepriesen. China natürlich absolut positiv, weil die natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben im Zustandekommen dieses Gipfels im Hintergrund. Das wurde jetzt vom UN-Generalsekretär Guterres gewürdigt, der also explizit die Rolle von China gelobt hat. China hat ja auch schon angekündigt, dass sie auch die Sicherheitsgarantien mit übernehmen wollen. Und der russische Außenminister Lavrov hat also gesagt, dass das natürlich ein Meilenstein ist, dass jetzt natürlich es wichtig ist, dass das nicht auf der bilateralen Ebene bleibt, sondern dass die 6-Mächte-Gespräche wieder aufgenommen werden. Das heißt, alle Beteiligten, USA, Russland, China, Japan, Südkorea und Nordkorea, dass die alle eben gemeinsam da an den Verhandlungstisch jetzt sollen. Und das ist natürlich die beste Garantie, dass es auch wirklich da zustande kommt. Also da ist ein Riesenunterschied zwischen dem, also der Trump hat in seiner Rede gesagt, also da sollte sich mal europäische Staatschefs ein Beispiel dran nehmen. Er sagt, die Vergangenheit bestimmt nicht die Zukunft. Wir können die Geschichte positiv verändern und hat also wirklich einen absolut historischen Sinn für das, was da in Gang gesetzt wird. Immerhin, ja, aus Feinde können Freunde werden und Wandel, wirkliche Veränderung ist möglich. Und das ist natürlich wirklich ein Riesendurchbruch, weil wenn man sich vergegenwärtigt, dass noch vor einigen Monaten die Welt wirklich in Furcht war, dass sich diese Krise um Nordkorea zu einem großen Krieg ausweiten könnte, eventuell sogar zu einem Weltkrieg, dann müsste sich eigentlich jeder Mensch, der nicht vollkommen verrottet ist, freuen, dass diese Entwicklung eingetreten ist. Und ganz offensichtlich ist Kim Jong-un auch nicht so, wie er von den westlichen Medien dargestellt wird, als der absolute Diktator, der seine eigene Bevölkerung massakriert, sondern ich will jetzt gar nicht alles beurteilen, was in Nordkorea vor sich geht, weil die Kenntnisse darüber sind bisher natürlich begrenzt. Aber er hat zum Beispiel am Vorabend vor dem Gipfel sich in Singapur umgesehen, sich mit dem dortigen Staatschef getroffen, Lee, und hat dann gesagt, er wäre so begeistert und so beeindruckt von der wirtschaftlichen Entwicklung von Singapur, dass er also unbedingt das als Modell der Öffnung von Nordkorea haben will, um praktisch diese Entwicklung da zu replizieren. Also das ist alles nicht so, wie die Medien das darstellen. Und wenn man also das wirklich kontrastiert, dann sieht man im Grunde, wie versucht wird, die Meinung der Bevölkerung zu manipulieren. Also das ist wirklich das eklatanteste Beispiel, was mir seit langem da vorgekommen ist.
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Ich habe ja schon in vergangenen Sendungen öfter mal so dieses Bild gebraucht, dass über Nordkorea berichtet wird, wenn man so mal die Zeitungsartikel, die hier und da mal auftauchen darüber, dass man so den Eindruck bekommt, man hätte das mit so einer Art Schurken zu tun aus so einem Batman-Film oder so. Also wirklich eine vollkommen überzogene Karikatur und Ähnliches trifft ja auch auf Trump zu. Nun ist es ja so, dass gerade zuvor es einen eigentlich eine kurze Aufeinanderfolge von wichtigen Gipfeln gegeben hat. Die Wichtigkeit einzuschätzen, würde ich jetzt mal dir überlassen. Und zwar spreche ich konkret von den G7, wenn man das überhaupt noch sagen kann. Und auch der Shanghaier Kooperationsorganisation, wo ja auch genau das deutlich wird, was du gerade beschrieben hast, nämlich wo tatsächlich sich eine positive Entwicklungsdynamik abspielt, ist nun ja wirklich nicht bei dem G7-Gipfel in Kanada. Kann man das so sagen?
Ja, also ich denke mal, dass es gibt jetzt eine unheimliche Menge von Artikeln, die davon sich beklagen, dass die alte geopolitische Ordnung der letzten 70 Jahre zusammenbricht und die Einheit der EU nicht mehr da ist und als ob die je da gewesen wäre. Und natürlich ist also der Kontrast zu dem absolut, also ja, auf gegenseitige Beschuldigungen und Vorwürfe und Mischung zwischen Angriffe auf Russland oder eben nicht. Es war ja gar keine G7 mehr, sondern vielleicht noch eine G4, weil zum Beispiel Trump, Abe und der neue italienische Premierminister Conte weigern sich eben in diesen Angriffe auf Russland da einzustimmen. Und das lässt also nur noch Großbritannien, Deutschland, Frankreich und eben Kanada. Also das ist ja nun nicht gerade repräsentativ für irgendwas. Und wenn man das eben vergleicht mit der Shanghai Cooperation Organisation Gipfel, die gerade in Qingdao stattgefunden hat, auf jeden Fall, Qingdao. Bitte?
Ja, Qingdao.
Ja, also der Wang Yi, der chinesische Außenminister, hat danach eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, das ist eine neue Ära, auch für die SCO, die eben jetzt schon 3,1 Milliarden Menschen repräsentieren und dass sie dabei sind, eine neue Weltordnung für die ganze Menschheit zu bauen, die gestützt ist auf gegenseitigen Respekt, auf Souveränität, auf gegenseitiges Vertrauen, auf Kooperation, einer Win-Win-Kooperation und gemeinsame Ziele. Und das ist wirklich eine völlig andere Idee als das, als der Leim, der die EU noch mit Ach und Krach zusammenhält. Und es ist also quasi so, dass jetzt da doch ein Rahmen geschaffen wird, der also nicht nur den Geist der neuen Seidenstraße reflektiert, sondern viele Teilnehmer haben also vom Geist von Shanghai gesprochen, der eben diese neue Weltordnung da repräsentiert. Und ich denke wirklich, dass also die machen alles wirklich anders und richtiger. Also jeder, der sich damit beschäftigt, muss sehen, dass also der Wissenschaftsbetrieb in China also umfassend ist in alle Bereiche. Und die Idee, dass also China zu stoppen wäre, kann man sich wirklich aus dem Kopf schlagen. China ist absolut entschlossen, bis 2025 Weltführer zu sein bei verschiedenen grundlegenden Technologien. Die haben eine enorme Fokussierung auf die Kreativität der eigenen Bevölkerung, auf Innovation. Und das Angebot der Kooperation besteht nach wie vor. Und also ich kann nur sagen, wenn Europa bei der jetzigen, oder es ist ja nicht ganz Europa, es ist ja eigentlich nur noch genau diese vier G4-Staaten, die ich gerade genannt habe, weil also Ost- und Zentraleuropa, der Balkan, Südeuropa, die Schweiz, also die Schweizer Präsidentin hat gerade gesagt bei einer Konferenz, dass also man sich auf China immer verlassen könnte. Sie könnte das nicht über einige europäische Länder sagen. Und die neue österreichische Regierung ist natürlich auch voll und ganz auf der Linie der neuen Seidenstraße. Spanien, Portugal ebenfalls. Also von daher denke ich mal, wenn Europa nicht sich jetzt wirklich mal neu überlegt, und sagt, sie wollen kooperieren, auf das Angebot von China eingehen und gemeinsam eben die Problemherde angehen, wie Nahost, wie Entwicklung von Afrika, Lateinamerika, dann werden wir oder die Länder, in denen dieser Geist eben nicht Fuß fassen kann, weil die Autoritäten das verhindern, die werden an den Rand der Geschichte gelegt. Das ist also vollkommen offensichtlich und deshalb, wir machen ja unter anderem diese Sendung, um Sie, die Zuschauer, mit diesen Alternativen bekannt zu machen, weil die durch die Mainstream-Medien eben nur höchst geschwärzt da überhaupt ankommen. Und wir fordern Sie wirklich auf, also ich bitte Sie, dass Sie wirklich mit uns helfen, dieses neue Paradigma auch in Deutschland, in Europa zum Gegenstand der Diskussion zu machen, weil wir haben zwei Alternativen. Entweder wir bleiben bei den alten ausgetretenen Pfaden, bei der Geopolitik. Das war übrigens auch sehr wichtig. Der Wang Yi hat dann auch gesagt, dass das Konzept der SCO die alten Formen von Konfrontation, von Clash of Civilization, also Krach der Zivilisationen, Kalte Krieg, Nullsummenmentalität, exklusive Clubs nur zu haben, ad acta legt und durch dieses übergreifende neue Paradigma ersetzt. Und das ist genau das, worum es geht.
Das, wenn du jetzt sagst, dass es nur ja die im Grunde nur die beiden Möglichkeiten gibt, das ist ja etwas, was du in der Sendung sehr oft dargestellt hast und was man sonst hier eigentlich kaum erfährt über die Entwicklungen eben, die mit der Seidenstraße zu tun haben, die ganz Asien inzwischen, ja, das kann man eigentlich sagen, erfasst haben, inklusive Indien, dann ist natürlich ein Kontrast da zu dem, was sich zur gleichen Zeit hier in Europa direkt abspielt. Denn zum Beispiel die Frage der Lösung der Flüchtlingskrise ist inzwischen ja nicht mal mehr ein wirklicher Diskussionspunkt. Der einzige Punkt, wo das hier im Land zum Beispiel in Deutschland aufkommt, ist, wenn es darum geht, größtmögliche Empörung dafür zu schaffen, dass eben Söder oder sonst jemand da aus der eher rechteren Ecke wieder irgendwelche Vorschläge gemacht hat, Grenzen dicht zu machen. Aber das hat ja nichts mit einer Lösung zu tun, wie man tatsächlich mit diesem Problem umgeht. Daher vielleicht kurz den Blick auf Europa. Wie siehst du das momentan? Wir haben ja letzte Woche schon über Italien gesprochen, das als Land ja in einem besonderen Maße mit diesem Problem zu kämpfen hat und immer wieder hängen gelassen wurde. Also was tut sich da momentan?
Ja, die Flüchtlingskrise ist also voll wieder da. Es ist ja dieses Schiff mit über 600 Flüchtlingen von Italien abgewiesen worden. Daraufhin hat jetzt Spanien, die neue Regierung Sanchez, sich bereit erklärt, diese Menschen aufzunehmen. Aber es gibt jetzt natürlich Zoff zwischen Italien und Frankreich, weil Macron Italien deswegen angegriffen hat. Und der Chef der Lega Nord, Salvini, hat dann gesagt, hier, der Macron soll seine Scheinheiligkeit mal sein lassen, weil wie Frankreich mit den Migranten umgegangen ist, viele Male, ist ja wohl noch eine ganz andere Qualität an Schrecklichkeit. Und dann hat Italien den französischen Botschafter einbestellt und dem wahrscheinlich da nochmal ganz massiv die Meinung gesagt. Und also das Problem wird auf der Tagesordnung bleiben, weil in 3 Tagen wird Conte und eine Delegation von Ministern sich mit Macron treffen, also im Vorfeld des kommenden EU-Gipfels. Und da soll also dieses Thema der Flüchtlinge also ganz massiv behandelt werden. Und leider ist es so, dass es jetzt so aussieht, als gäbe es eine Kooperation zwischen Österreich, die in der Frage ja auch Hardliner sind, Deutschland und Italien, dass man eben versucht, Länder zu finden und wohl auch schon intensive Verhandlungen da laufen, um praktisch zu verhindern, dass die Flüchtlinge überhaupt nach Europa reinkommen, sondern in Auffanglagern, entweder in Nordafrika oder es wurde auch Albanien genannt, da untergebracht werden sollen. Also das halte ich für so eine Bankrotterklärung der EU. Also das ganze Gerede vom Marshallplan, das kann man gleich vergessen, weil was die machen wollen, die wollen die Außensicherung der EU verfestigen mit Küstenschutz und also Frontex-Booten und dann eben gleichzeitig Auffanglager für die Flüchtlinge zu finden. Now, also ich halte das für so eine unrealistische Perspektive, abgesehen davon, dass sie unmenschlich ist, weil die Entwicklung in Afrika wird so sein, dass aller Voraussicht nach 2040 2 Milliarden Afrikaner da sein werden. Und wenn man meint, man könnte den Druck der wachsenden Bevölkerung und Mangel an Entwicklung und dementsprechend viele Flüchtlinge dadurch kanalisieren, dass man Auffanglager baut. Für wie viele Millionen Menschen sollen die gebaut werden? Also das ist vollkommen absurd und zeigt wirklich, dass also der Versuch der EU, den Status quo, die Interessen der Banken auf jeden Fall mehr zu verteidigen, als in Entwicklung zu investieren, ja auch nicht in Europa selber, dass das wirklich zu diesen katastrophalen Folgen führt. Und offensichtlich ist der Ausweg, dass man das Angebot von China aufgreift und gemeinsam in groß angelegte Entwicklungsprogramme investiert. Weil was Afrika braucht, ist nicht Auffanglager, sondern die brauchen Investitionen in Infrastruktur, in Industrieparks, in landwirtschaftliche Projekte. Und das ist all das, was China macht und punktuell natürlich auch Indien, Japan. Und immerhin hat Japan China angeboten, dass sie gemeinsam in Entwicklungsprojekte in Afrika investieren sollen. Und das ist der neue Geist der neuen Seidenstraße und nicht Auffanglager, die eher an die dunkelsten Zeiten der Vergangenheit erinnern. Also ich denke mal, wir brauchen da auch eine absolute Mobilisierung, weil es ist jetzt gutes Wetter, nachdem lange Wochen schlechtes Wetter war. Und deshalb sind also viele Flüchtlinge auf dem Weg, schon am Mittelmeer und bereit da, sich in Boote zu stürzen. Natürlich von Schleppern zum Teil organisiert, zum Teil auch von merkwürdigen NGOs, die dann aufnehmen. Und also das ist alles also wirklich eine hochdramatische Situation. Und ich habe schon vor vielen Jahren immer wieder gesagt, dass die Haltung Europas gegenüber Afrika die moralische Frage überhaupt ist, an der sich die Überlebensfähigkeit Europas erweisen wird. Und ich bleibe bei diesem Punkt, weil es wäre so einfach, wenn alle europäischen Staaten genau exakt dasselbe machen würden wie China, dann könnte man in Kooperation mit China, mit Indien, mit Japan, hoffentlich auch mit den USA, genau die Art von Investitionen machen, die Arbeitsplätze für Millionen von jungen Menschen dort schaffen, die geschaffen werden müssen. Und das ist die einzig menschliche Politik.
Ja, es hilft vielleicht auch, sich nochmal vor Augen zu führen, dass der Art von Geist, ja, der Leute beseelt, die derartige Lösungsvorschläge machen, Auffanglager, Zuwanderungsquoten und so weiter, die also, wo man wirklich merkt, die nie über Entwicklung sprechen und wenn dann irgendwie über Entwicklungshilfe, so als sei man sozusagen großzügig und gibt mal hier und da ein paar Millionchen. Derselbe Geist sprach ja auch aus denen, die in den 90er Jahren zum Beispiel hier gesagt haben, die Privatisierung wird uns nur Wohlstand bringen und nur Gutes tun und so weiter. Und an wie wahr das ist, daran kann man ja sich jetzt ja genau anschauen, wenn man sich anguckt, wie die Deutsche Bahn funktioniert, wie die Post funktioniert und so weiter. Also da ist wirklich wichtig, darüber hinaus nachzudenken. Aber wenn wir noch ein bisschen in diesem europäischen Kontext bleiben, nachdem der Versuch, ja, die Wahl in Italien von außen zu manipulieren, und zwar durch die EU, durch Leute wie Oettinger, aber auch den französischen Präsidenten Macron, nachdem das also nicht so geklappt hat, wie diese das gern sich erhofft hätten, weil es natürlich einen riesen Rückstoß gab dagegen in Italien, sind wir jetzt sozusagen im Prozess einer Regierungsbildung dort. Und ich würde gern wissen, ob du neuere Erkenntnisse hast darüber, wie das eigentlich vorangeht.
Ja, das läuft sehr gut, also sehr interessant, weil jetzt eine ganze Reihe neue Staatssekretäre ernannt worden sind, die alle bekannt dafür sind, dass sie sich für Glass-Steagall, also für die Bankentrennung, eingesetzt haben, die also unter anderem einen Aufruf unterzeichnet haben, den wir, also unsere Schwesterorganisation Mobisol in Italien zirkuliert hat. Und die also auch sehr vernünftige Ansichten haben, was also Seidenstraße angeht. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass der Finanzminister Tria fließend Chinesisch spricht. Und ja, also ich denke mal, da kommt mit Sicherheit, da wird ein sehr anderer Wind kommen. Und ich glaube nicht, dass diese Regierung quasi mit dieser Politik der EU sich da überfahren lässt. Also ich glaube, da wird ein neuer Wind kommen, auch was wir ja gesehen haben. Also ich will gar nicht sagen, dass diese Regierung keine Probleme hat. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was Österreich macht. Aber in Bezug auf die Verbesserung der Beziehungen zu Russland, das, was wirklich für die gesamte Existenz der Menschheit absolut grundlegend ist, da ist eben die neue italienische Regierung absolut für die Aufhebung der Sanktionen, für die Wiederherstellung der Beziehungen. Und wir sind ja auch also noch immer in einer Mobilisierung, wo wir die Idee, dass es zum baldigen Gipfel zwischen Trump und Putin kommt, das wird also weiter von uns da aufrechterhalten, weil das ist natürlich ganz entscheidend. Also wir hatten auch gerade, das sollte ich noch erzählen, unsere Schwesterorganisation hatte in Amerika gerade eine ganz wichtige Konferenz in New York. Die können Sie sehr bald auch auf der Webseite sich da anschauen. Und zwar war das also erst ein Treffen von jungen Leuten, Studenten für die neue Seidenstraße. Dann am Samstag hatten wir eine ganz wichtige Konferenz in Manhattan. Da hat also auch der stellvertretende Botschafter bei der UN gesprochen und also auch verschiedene andere Top-Leute. Und es ging im Grunde darum, wie kann man die USA in eine strategische Kooperation mit Russland und China mobilisieren. Und das Ganze wurde dann gekrönt von einem wunderbaren Konzert, wo also Beethovens C-Moll-Messe aufgeführt wurde vom Chor des Schiller-Instituts und eine ganze Reihe von amerikanischen Spirituals. Also da ist der Aufbruchspruch. Ich habe heute gerade mit unseren Kollegen in Amerika gesprochen und die haben auch berichtet, dass also in den Staaten, wo Trump die Wahl gewonnen hat, also zum Beispiel Pennsylvania und andere, dass da die Menschen absolut begeistert waren über den Gipfel Trump-Kim und neue T-Shirts haben, auf denen dann steht, now is America is great again. Und also da ist eine wirkliche Aufbruchsstimmung, wo die Leute merken, da ist ein neuer Wind und das ist wirklich eine völlig andere Situation. Also ich denke mal, die alte Weltordnung ist im Grunde unfähig, die Probleme zu adressieren, vor denen die Menschheit steht. Aber das Gute ist eben, dass inzwischen doch, würde ich mal sagen, die Mehrheit der Menschheit sich für diese Alternative hinorientiert. Und das gibt also die Hoffnung, dass es auch möglich ist, dass wir eine wirkliche Diskussion in Deutschland und natürlich auch in anderen europäischen Staaten in Gang bekommen. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Treten wir weiter auf die Bremse, versuchen die Festung Europa mit militärischen Mitteln zu verteidigen? Also die Idee von einem Limes ist ja schon mal nicht so glücklich verlaufen in der Geschichte. Und ich denke, wenn die ganze Welt sich öffnet und Europa meint, wir müssen hier Mauern bauen, dann denke ich mal, ist das der falsche Weg. Also deshalb kann ich Sie nur noch mal alle bitten, dass Sie wirklich sich mit uns in Verbindung setzen und diese neuen Wege gehen. Weil das ist unheimlich positiv, was passiert, und es gibt allen Grund für Optimismus. Und ich denke, die Geschichte ist in einer Phase, wo man sie wirklich mit neuen Ideen positiv beeinflussen kann.
Und ich glaube auch, gerade als Deutscher kann man sich durchaus erlauben, den Kommentar zu machen, dass das mit dem Mauerbauen wirklich nicht funktioniert. Helga, ich möchte einen letzten Punkt noch ansprechen, der zwar schwierig ist, aber in diesen jetzigen Stunden hat gerade eine Militäroffensive angefangen, der von Saudi-Arabien angeführten Kräfte, und zwar geht es um die Hafenstadt Hodeida in Jemen, die bereits vor, also mindestens vor 2 Jahren schon einer der ganz überhaupt einer der Schlüsselpunkte war, durch den überhaupt noch Handel stattfinden konnte in einem Land, das eben überhaupt nicht in der Lage ist, sich selbst ausreichend zu versorgen. Also es ist wirklich überlebenswichtig, dass Nahrungsmittel weiterhin in das Land kommen. Und ich würde dich gerne bitten, darauf noch kurz einzugehen. Das ist ein sehr schwieriges Thema, aber da es auch zu denen gehört, über die eigentlich keine große Diskussion stattfindet, glaube ich, ist es wichtig, dass wir das hier noch mit in die Sendung nehmen.
Ja, das ist ganz furchtbar, weil Hodeida war praktisch der letzte Punkt, durch den auch humanitäre Hilfe in das Land, was ja von Hunger und Krankheit bedroht ist. Die UN hatte schon davon gesprochen, dass es die größte humanitäre Katastrophe auf der Erde ist. Und der UN-Vertreter Griffiths hatte gerade in den letzten Tagen versucht, das irgendwie zu verhindern, dass es zu diesem Sturm kommt. Aber nun hat er begonnen und ich kann also nur alle Menschen auffordern, dass sie uns wirklich helfen, die Politik unter Druck zu setzen, weil es wäre im Grunde relativ einfach, Saudi-Arabien daran zu hindern, das zu machen. Aber das sind natürlich Proxy-Spiele, also Stellvertreterkriege, wo es also nicht nur um die Handelnden in der Region geht, sondern ich würde wirklich sagen, das sind die letzten Manöver dessen, was wir immer mit dem britischen Empire meinen. Man kann auch die Kombination sagen von britischem Geheimdienst und Deep State in Amerika, die ja ihre Farben da jetzt in der letzten Zeit offen gezeigt haben, sei es jetzt in der Operation gegen Trump oder Skripal-Affäre oder ähnliche Dinge, sondern es ist im Grunde diese Kombination. Im Kontrast dazu, zwei Vertreter der Knesset haben als Kommentar auf den Gipfel in Singapur die Hoffnung ausgedrückt, dass das, was zwischen Trump und Kim passiert ist, ein Modell sein könnte für die Beilegung der Konflikte im Nahen Osten. Und das ist natürlich ein wirklich sehr, sehr guter Gedanke. Aber ich fürchte, dass im Augenblick da wirklich absoluter Genozid droht im Jemen. Und da muss wirklich ein Druck aufgebaut werden, dass die westlichen Länder da, soweit sie überhaupt noch handlungsfähig sind, wirklich eingreifen, um das zu verhindern. Weil das ist vor den Augen der Weltöffentlichkeit und absolut ein absoluter Skandal, dass das toleriert wird oder auch nur stillschweigend hingenommen wird. Also es gibt viel zu tun. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir brauchen einfach mehr Mitstreiter, die sich für diese neuen Ideen begeistern lassen.
Vielen, vielen Dank, Helga. Und Sie werden sicherlich selber mitbekommen. Es ist immer eine Sache, ob man die gegenwärtigen Ereignisse sozusagen mit einem kritischen Auge betrachtet und die Falschmeldungen oder Unwahrheiten und so weiter, dass man die sozusagen zerpflückt. Aber wie Sie hier in der Sendung feststellen, ist es etwas ganz anderes, wenn man da mit einer positiven Idee rangeht, die sich ja zu einem großen Teil schon in einem anderen Teil in Asien in der Welt materialisiert. Und um das eben hier von Frau Zeppler-Husch zu hören, schalten Sie einfach jede Woche mit ein und machen Sie die Sendung bekannter. Vielen, vielen Dank, Helga, und bis zur kommenden Woche.
Ja, bis nächste Woche.